Die Überschrift für unsere Predigt lautet Im Licht wandeln. Und ich dachte, es ist vielleicht mal ganz gut, darüber nachzudenken mit uns. Was beschreibt eigentlich dieser durchaus, sage ich mal, fromme Begriff im Licht wandeln? Sagt man ja so in der Alltagssprache nicht. Da wird man gehighlightet oder da kriegt man so Spot an oder das ist dann so die Laufstegmentalität oder im Rampenlicht stehen. Aber das ist gar nicht gemeint. Was heißt im Licht wandeln? Und die andere Frage, die ich damit verbinde, ist die Frage, wenn wir im Licht wandeln, weil wir dann auch ein bisschen verstanden haben, was das heißt, was ist dann an der Stelle sozusagen die Wirkung? Was folgt daraus? Oder wir könnten es flach formulieren, was habe ich davon? Wenn wir im Sommer sind, einige warten ja schon ganz sehnsüchtig drauf, und wir wandeln dann im Licht, dann wüssten wir, gut, also wenigstens die Körperteile, die nicht bedeckt sind von Stoff, werden wahrscheinlich wunderbar durchbräunen. Und wir haben dann so ein Outfit, wo man sagt, oh, warst du im Urlaub? Das ist aber nicht gemeint. Aber gemeint ist, wenn wir im Licht wandeln, gibt es eine Reaktion. Es gibt eine Wirkung. Und die geht über, sage ich mal, sich einen schönen Teint zuzulegen, denke ich, hinaus. Dazu zwei einsteigende Worte. Einmal aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 12, da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Damit markiert er die Quelle. Damit macht er deutlich sozusagen, wo die Lichtquelle allen Lichtes installiert ist. Er macht deutlich, ich bin das Licht der Welt. Und wenn er das Licht der Welt ist, dann bedeutet das, dass sozusagen aus diesem Ich bin das Licht der Welt heraus folgert, wer mir folgt, wer also diesem Licht folgt, macht Sinn, sich zunächst einmal dann auch vorzustellen, offensichtlich sieht man es, weil es dunkel drumherum ist, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Johannes Kapitel 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln. Und damit will ich mal flott schnell nochmal die Brücke schlagen zur Predigt der letzten Woche, wo es um diese markante Prophetie geht von einer Norwegerin. Und es darum geht im Grunde genommen, es wird eine Zeit kommen, wo Menschen, ohne dass wir irgendetwas tun, an uns merken, dass wir zum Licht gehören. Wie geht das? Wenn ich dem Licht folge, in der Finsternis, ja, die Zeiten, die kommen werden, sind keine, sage ich mal, schönen Zeiten. Also es wird offensichtlich dunkler, würden wir sagen, oder komplizierter im alltäglichen Miteinander. Aber dann werden Menschen auffallen, weil sie so leben, wie sie leben, weil sie so reden, wie sie reden, weil sie so denken, wie sie denken, weil sie in einer dunkleren oder finsteren Welt helle, positive, schöne, lichtvolle Gedanken haben. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben im Sinne von, er bleibt unbeleuchtet und unerleuchtet, sondern er wird selber ewiges Leben finden und den Unterschied machen in der Dunkelheit. Und dann sagt Jesus in der Bergpredigt ein anderes Wort. Und da formuliert er es dann so, dass er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und man könnte nun spitzfindig fragen, ja, was denn nun? Wer ist denn nun das Licht? Bist du jetzt das Licht der Welt oder sind wir das Licht der Welt? Ent oder weder? Ich denke, dass Jesus damit deutlich macht, und das ist mir auch wichtig für heute Morgen, diese Verquickung. Wer mit Jesus geht und wer bei Jesus lebt und wer mit Jesus unterwegs ist, wird selber nicht nur angeleuchtet, sondern wird entzündet, wird selber zu einer Lichtquelle. Und Paulus, und das ist der Text für die Predigt heute, das ist die Rahmenbedingung. Ja, wie geht es zusammen, dass Jesus das Licht ist und wir das Licht der Welt sind? Und wie funktioniert das? Das ist sozusagen der Blickpunkt, den ich einnehme. Man kann sicherlich auch noch andere einnehmen, aber das ist einfach mal so die Schnittfläche, dass ihr wisst, von woher ich komme. Im Epheserbrief im Kapitel 5 ab Vers 5 lesen wir: Denn das sollt ihr wissen und euch merken. Paulus schreibt an Christen. Er schreibt an die Gemeinde in Ephesus. Uns zur Entlastung einfach mal, dass man da auch Themen hat, die er hier so anspricht, selbst in der Gemeinde. Denn das sollt ihr wissen und euch merken, kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, hat ein Erbteil am Reich Christi und Gottes. Niemand täusche euch mit leeren Worten, denn um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Werdet also nicht ihre, wir könnten vielleicht klarer sagen, ihre Gesinnungs- und Handlungsgenossen. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht, Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüfet, ob etwas dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Bringt sie vielmehr ans Licht. Denn was von jenem im Geheimen getrieben wird, das nur zu nennen, ist schon eine Schande. Alles, was aber ans Licht gebracht wird, wird vom Licht erhellt. Denn alles, was erhellt wird, ist Licht. Deshalb heißt es: Wacht auf, du Schläfer, steh auf von den Toten und Christus wird dir aufleuchten. So sehet denn genau zu, wie ihr wandelt, nicht wie Toren, sondern wie Weise. Kaufet die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Seid darum nicht unverständig, sondern lernt verstehen, was der Wille des Herrn ist. Das also mal so als Textabschnitt aus dem ganzen Brief, wo es um Licht geht, um diese Fragestellung, wie funktioniert das im Licht wandeln? Was geschieht da bei uns? Wenn wir den ersten Teil unseres Wortes lesen, denn das sollt ihr wissen und euch merken, kein Unzüchtiger, Unreiner und Habsüchtiger hat ein Erbteil am Reich Gottes. Und dann, wenn wir Vers 7 lesen, werdet also nicht ihre Genossen, dann will ich diesen kleinen Passus einfach mal überschreiben mit diesem Wort: Macht den Unterschied sichtbar. Macht den Unterschied sichtbar. Das heißt, in unserer Lebensweise geht es dann darum, dass wir nicht einen, sage ich mal, so privaten Glauben leben, den anderen nicht bemerken. Es gibt so Erzählungen von Menschen, dass man sich in der Umkleide einer Schicht, mit der man schon viele Jahre zusammenarbeitet, ins Gespräch kommt und nach 12 Jahren gemeinsamer Arbeit dann plötzlich feststellt, beide gehen in eine Freikirche. Mach den Unterschied sichtbar. Menschen können, dürfen an mir feststellen, dass mit mir etwas anders ist. Menschen können und dürfen an mir feststellen, dass ich zum Gottesdienst und zur Kirche gehe. Dass mein Fitnessprogramm nicht sozusagen im Kalorienverbrennende steht, sondern mein Fitnessprogramm am Sonntagmorgen in sozusagen im Training meines Glaubens und meiner Seele und meiner Beziehung zu Jesus Christus steht. Also im Sinne von, ich jogge nicht am Sonntag, ich bete am Sonntag. Ja? Sozusagen die Seele fit halten in der Beziehung mit Gott. Macht den Unterschied sichtbar, bedeutet aber auch, dass wir an uns und bei uns Verhaltensänderung nicht nur irgendwie zulassen oder gelegentlich ansteuern, sondern dass wir Verhaltensänderung durch Werteveränderung herbeiführen. In der Zeit, in der wir, so wie Paulus es beschreibt, in der Finsternis waren oder sind, da haben wir gelebt, wie alle gelebt haben. Da hat es sozusagen in unserem Leben ganz grob keinen Unterschied gegeben. Da macht man das, was man macht, was alle machen. Ich will das jetzt nicht unterstellen, dass das bei allen so ist, aber mal so als theoretisches Beispiel könnten wir sagen, na ja, da ist halt nichts dabei, wenn man beispielsweise schwarz fährt. Ja, das machen alle. Oder dass man Dinge mitnimmt. Früher hätte man gesagt, stiehlt. Nein, wir nehmen die heute nur mit. Oder wir adoptieren die, weil die so heimatlos sind. Es geht also um die Frage, lebe ich nach den Werten, die üblich sind? Zahle ich Gleiches mit gleicher Münze heim? Bin ich in meinem Leben sozusagen werteorientiert so unterwegs wie alle anderen Leute in meiner Gemeinschaft auch? Habe ich die gleichen Ziele? Ja, dickes Auto, Haus, toller Urlaub, tolle Klamotten, möglichst immer nur die Klamotten, die gerade angezeigt sind. Ich weiß, unter jungen Leuten gibt es wie so eine Konkurrenz, da muss man Markennamen tragen. Auch diejenigen unter uns, die mal jung waren, haben das vielleicht noch nicht abgelegt und sind immer noch, ich habe nichts gegen Marken, wenn es denn okay ist, kein Problem. Aber die Frage ist das, macht das meinen Wert aus? Kann ich auch Hosen tragen, wo nicht das berühmt-berüchtigte Markensiegel drauf ist? Oder vergehe ich dann in mir? Verglühe ich vor meinen eigenen Augen, weil ich halt da nicht diese blau-weiße Marke habe oder irgendwas anderes? Was sind meine Wertmaßstäbe? Was macht mich aus? Muss ich wie die anderen sozusagen alles mitmachen? Muss ich überall mal gewesen sein? In jeder Kneipe, die angesagt ist, in jedem Restaurant, das gerade aufgemacht ist. Was sind die Werte, nach denen ich lebe, um Anerkennung zu bekommen? Das ist so bunt. Aber die Frage, die dahinter steht, wir leben oft so oder wir haben es einfach mitgebracht, je nachdem, wie wir groß geworden sind. Ich glaube, dass Geschwister oder Menschen, die, wie Siegfried bei Mensch Video gesagt hat, die in einer christlichen Familie groß geworden sind, hier, ich nenne es jetzt mal so, in einer großartigen Weise durchaus bewahrt geblieben sind. Die haben auch nicht jetzt sündloses Leben, aber auf viele Misthaufen sind sie nicht gestiegen. Da haben die Eltern schon geguckt, das machen wir nicht. Das ist an uns und bei uns unüblich. Klar, irgendwie heimlich probiert man es, aber man merkt, es ist kein Wert, der bei uns gefeiert wird. Also meine Kinder haben das mitgekriegt in Familien, dass man sagte, ihr seid um 12 zu Hause, wir halten uns ans Gesetz. Die gesetzlichen Ausgehzeiten für euer Jahresart, für euer Lebensalter gelten auch bei uns. Das macht Sinn. Und dass es eben nicht egal ist, dass Kinder mit 13 Jahren um 4 nach Hause kommen. Dass es nicht egal ist, dass Kinder mit 14 Jahren irgendwie versuchen, älter zu werden. Das haben sie ein bisschen verändert in den Diskotheken. Aber dass man einfach deutlich macht, nein, wenn andere betrügen, wenn andere das so machen, welcher Wert ist es, nach dem ich lebe? Also einfach so als Horizont, dass wir merken, es geht um Werte. Es geht darum, was entscheidet, wer ich bin? Was macht mich aus? Was ist mir wichtig? Was erkenne ich an? Was gibt mir Substanz in meiner Existenz? Und viele Menschen haben hier eben Quellen oder haben Werte, die in ihrer Umgebung einfach gelebt werden, die werden auch übernommen und werden nicht groß reflektiert, das macht man so. Und dann passiert Folgendes, was die Epheser offensichtlich als Problem hatten und was Paulus mutig anspricht, nämlich, dass er sagt, Leute, passt mal auf, es kann nicht sein, dass ihr auf der einen Seite mit Christus lebt und erlöst seid, aber in eurem Verhalten unter der Woche an der Stelle nicht erkennbar seid als Nachfolger Jesu. Das muss irgendwie mehr zusammenkommen. Werdet nicht ihre Hausgenossen, bleibt nicht in ihrer Gesinnung. Also ändert euch an dieser Stelle. Nun kann man sagen, gut, das ist immer sozusagen das Spiel der Gedanken. Es wird gerne mal gesagt, wir sollen das nicht und wir sollen das nicht und wir sollen das nicht. Ja, das stimmt. Das ist so der erste Teil der Botschaft. Mich hat eigentlich in meiner Nachfolge immer dann viel stärker interessiert die Frage, also wenn das nicht gilt, das habe ich ja verstanden, das kann man sich ja relativ schnell merken. Du sollst nicht bei Rot rübergehen. Das kann man sich so mal merken. Dann ist aber die Frage, was mache ich denn dann? Da sagt man bei Grün. Gut, aber was ist, wenn ich nachts alleine an der Kreuzung stehe, die ist rot, es ist kein Auto da, es fährt kein Auto und es stehen keine Kleinkinder neben mir, es beobachtet mich scheinbar niemand, muss ich dann bis Grün warten? Die Frage ist also, was ist denn, statt geh nicht bei Rot rüber, was ist denn meine Verhaltensweise? Vielleicht eine ganz bestimmte Zeit wirklich diese Übung. Zu sagen, es ist gut, statt eigene Wege zu gehen, zu sagen, ich halte mich an diese Regel. Als eine Übung von Gehorsam. Wer sein Herz trainiert in Gehorsam, ist kein böses Wort, kommt in der Bibel vor, wird daran reifen, wird daran geistig wachsen. Wenn Paulus beispielsweise im Epheserbrief schreibt, dass man unter euch sei ferne von euch aller Art von Bitterkeit, Zorn, Wut, Geschrei und Lästerung samt Bosheit. Seid viel mehr gegeneinander gütig und barmherzig. Da ist die Frage, wenn ich nicht schreie, nicht zetern, nicht meckern, nicht kloppen, wenn ich das alles nicht darf, ja was denn dann? Seid gütig und barmherzig, ja wie geht denn das? Darum geht es, im Licht wandeln. Heißt entdecken im Licht, das ist so eine Nebenwirkung, im Licht sehe ich sozusagen klarer, was nicht in Ordnung ist. Im Licht sehe ich den Staub auf meinen Regalen. Im Licht sehe ich den Dreck auf dem Fußboden. Im Licht sehe ich als erstes, was die Unordnung ist. Das ist wichtig. Und im Licht kann ich jetzt auch schauen und lernen, was mache ich damit? Im Licht wandeln bei Gott, wenn Jesus Christus sagt, ich bin das Licht der Welt und ich in dieses Licht trete, wenn ich in dieses Licht komme, was passiert dann? Wie geht das, dass sozusagen an mir, bei mir und in mir ein Wertewandel stattfindet? Nun, zunächst einmal ist unser Bewusstsein und unser Verstand dabei nicht sozusagen außen vor. Sondern wenn wir entdecken, wir sollen miteinander unterwegs sein und im Licht wandeln, dann heißt es, dass wir sozusagen mit dem, was wir entdeckt haben, zu Christus kommen. Dass wir damit vor Gott offenbar werden. Dass Gott uns, wenn wir zu Jesus kommen, in seinem Licht sieht und aufmerksam macht, was in mir nicht in Ordnung ist. Ich werde im Licht Gottes sehen, dass ich aufbrausend bin. Im Licht Gottes, wenn ich zu Jesus komme, werde ich sehen, dass ich ungeduldig bin. Im Licht Gottes werde ich entdecken, dass ich in mir Gedanken habe, sozusagen, die ich gar nicht gerne auf Leinwand brächte. Das wäre wirklich ein Horrorfilm. Ja, wem würde ich was tun als Rache? Ich merke, wie rachsüchtig ich bin. Ich merke im Licht Gottes, wie wenig ich bereit bin zu vergeben, sondern eher eine Liste habe, zurückzuzahlen. Das sind unangenehme Momente. Vor Gott sich einzugestehen, ja Herr, in deinem Licht sehe ich das jetzt. Und das siehst du auch. In deinem Licht sehe ich mich und wenn ich ehrlich bin, was ich sehe, siehst du auch. Nicht schön. Aber im Licht, so jetzt lesen wir den Paulus weiter, einst wart ihr Finsternis, das haben wir jetzt gerade rausgearbeitet, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wie geht denn das? Wieso werden wir zum Licht? Sagt ja auch Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Ja, in Vers 8, einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt auch so. Das beschäftigt uns, diese Schnittstelle. Die Frucht des Lichtes besteht nämlich aus lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Also wenn wir mit Christus unterwegs sind, wenn wir im Licht wandeln, dann kann man das merken. An den Früchten, da kommt was raus. Und Paulus macht deutlich dann etwas später, Vers 13, alles, was ans Licht gebracht wird, wird vom Licht erhellt. Wenn ich Gott meine Wut, meinen Zorn, meine mangelnde Vergebungsbereitschaft, meine Ungeduld, wenn ich Gott mein Lästermaul hinhalte, wenn ich sage, Herr, ja, das siehst du, das gehört zu mir, das ist in mir, dann passiert etwas Interessantes, wenn ich dabei in dieser Bewegung mit Christus bleibe. Was ich bewusst sozusagen in dieser Gegenwart Gottes bringe und anspreche, was vom Licht erhellt wird, ist Licht. Das ist jetzt komisch, oder? Erst wurde es nur angestrahlt. Erst wurde es nur erhellt. Erst wurde es nur mir sichtbar. Erst wurde mir klar, das sieht Gott auch, was ich sehe. Meinen Jähzorn, meine Ungeduld, mein Reden, meine Rachsucht. Meine Wertigkeiten, meine Sehnsucht nach Anerkennung, mein Wertmaßstab, immer der Erste zu sein, das sieht Gott. Entweder ich beginne nun zu verstummen, weil ich mich, so würde Jakobus in seinem Brief sagen, im Spiegel gesehen habe und gehe weg. Oder ich halte es aus und sage, ja, Herr, das ist mein Herz. Und fang an, mit ihm über die Seite meines Herzens zu reden. Es geht mir nicht nur darum zu sagen, Herr, ich bin halt so, tut mir leid, vergib's bitte. Sondern es geht darum, das finde ich interessant, es geht eigentlich darum, dass wir sagen, Herr, wenn das meine Haltung ist, die so irgendwie ganz tief in mir eingeschliffen ist, wie bekomme ich die verändert? Wie kriege ich meine Ungeduld verändert? Wie bekomme ich sozusagen meine Rachsucht verändert? Wie bekomme ich meinen Leitvers in meinem Denken, ich muss immer der Erste, Beste, Größte sein, wie bekomme ich den verändert? Wir bekommen nur sozusagen Unterschied in unserer Lebensweise, wenn wir Werteveränderung vornehmen. Und da, denke ich, ist ein Gedanke auch in unserem Text angeboten, den ich wichtig finde, nämlich, dass der Wertewandel herbeigeführt und unterstützt wird durch das Wort Gottes. Dass ich entdecke und lese, wie Gott ist. Dass ich lese und entdecke in dem Wort, wie Jesus mich haben will. Zum Beispiel, das habe ich jetzt nicht mit reingenommen in diesem Predigtabschnitt, unmittelbar nach unseren Versen heißt es, sprecht einander in Psalmen, Hymnen, geistlichen Liedern zu. Jubelt dem Herrn in euren Herzen. Kenne ich Lieder, mit denen ich jubeln kann? Ich muss ja nicht laut singen. Wenn ich nicht laut singen kann, reicht ja, wenn ich dann leise in mir singe oder unter der Dusche, kriegt man es nicht so mit. Aber ist das mein Horizont? Kann ich das überhaupt denken? Eigentlich möchte Gott, dass ich in mir jubel. Ich bin nicht so ein Typ, der so emotional mit den Lobpreisliedern. Bin ich nicht. Kann man ja so sein. Tipp. Dann lass doch in dir singen. Bitte doch Gott, dass er seine Engel in dir als Chor, nicht alle, aber ein paar Engel in dir abstellt aus der Musikabteilung, die morgens, wenn du geweckt wirst, in dir jubeln. Was machen die Engel in dir? Sie werden Lieder nehmen, die du gehört hast. Lieder, die du vielleicht schon lange vergessen hast. Sie werden anfangen, in dir zu singen. Vielleicht ein Lied aus dem Lobpreis, das du, naja, habe ich mal gehört. Aber du wirst entdecken, sie werden anfangen zu singen, was du kennst. Und dann singen mit. Ist das vor meinen Augen? Ist das vor meinen Augen, dass es in mir jubelt? Was passiert, wenn ich in mir jubel? Wenn ich in mir singe? Mein Geist wird verändert. Mein Denken wird positiver. Ich bin nicht dabei, schon am frühen Morgen an meine Sorgen zu denken, sondern ich singe mit. Und ich bin vielleicht überrascht, dass an diesem Morgen eine positive Zuversicht für den Tag in mir entsteht. Hätte ich gar nicht gewusst, wie ich die sonst kriegen soll. Aber sie ist ein Nebenprodukt, weil es in mir jubelt. Weil ich Gott singe. Weil der Geist Gottes in diesem Geschehen etwas in mir und an meinem Herzen tut. Durch das Wort Gottes, das ich lese, das ich an mir wirken lasse, durch Psalmen, durch Abschnitte aus dem Evangelium, merke ich, wie Gott diese Worte gebraucht und in mir bewegt, um in mir Werteveränderung sozusagen zu bewirken. Meine Rachsucht. Gott schenkt mir die durch den Heiligen Geist, das Wort aus dem Römer 12, rächt euch nicht selbst. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Und wenn das Wort mir durch den Heiligen Geist erinnert wird, merke ich, Herr, es heißt, ich soll nichts machen. Nein, du sollst nichts machen. Ich kümmere mich drum. Aber, nichts aber. Mein, das ist meine Sache, sagt Gott. Ja, was soll ich dann machen? Segne. Was? Segne. Dem soll ich noch Gutes wünschen, ja? Wünsch es ihm wenigstens. Ich versuche es dann für dich zu machen. Wünsch es ihm. Veränder dein Herz. So geschieht Veränderung, Werteveränderung in meinem Herzen. Anders geht das eigentlich nicht. Das Wort Gottes in der Hand Gottes durch den Heiligen Geist wird sozusagen an mir und in mir angewendet und entfaltet. So wird das, was vom Geist Gottes, was vom Licht Gottes an und in mir erhellt ist und was nicht in Ordnung ist, so wird es verändert, indem der Geist Gottes kommt und mir Worte gibt und mir Worte klar macht, die ich in Beziehung zu meinen Problemzonen meiner Person in Beziehung setze und wo ich kleine Schritte der Übung gehe. Wo ich lerne, sozusagen mich zu verändern. Wo ich lerne, vom Wort Gottes an dieser Stelle sozusagen mich zu entwickeln. Wir haben hier in unserem Wort, Vers 15, so seht denn genau zu, wie ihr lebt, wie ihr wandelt. Kauft die Zeit aus. Seid nicht unverständig, sondern lernt verstehen, was der Wille Gottes ist. Im Licht Gottes bedeutet es sozusagen zu erfahren und zu erleben, dass ich angenommen bin, trotz meiner ganzen Schattenseiten, aber dass es sein Wunsch ist, dass ich von seinem Wort unter der Leitung seines Heiligen Geistes lerne, Dinge an mir in meinem Wesen immer wieder neu ein wenig zu verändern. Und das Wort Gottes in der Hand des Heiligen Geistes wird mich nicht nur erleuchten, mir eine Idee geben, sondern da passiert noch etwas anderes. Ihr könnt das Wort, wenn ihr möchtet, einmal als erleuchten zusammenschreiben, wie man es in Deutsch richtig schreibt. E-R-L-E-U-C-H-T-E-N. Das ist ein Tätigkeitswort. Erleuchten. Man kann es aber auch so schreiben. Großes E, großes R, Bindestrich. Und dann leuchten. Wenn ich erleuchtet werde vom Geist Gottes durch sein Wort, beginnt auch in mir Jesus als Person klarer vor Augen zu treten. Beginnt auch mein Wissen von Jesus zu wachsen und zu tiefen. In der Heiligen Schrift lesen wir, was der Geist Gottes von Jesus nimmt und das, was er uns vom Wort Gottes erzählt und aufzeigt, was er uns verkündet in unser Herz, es in Summe, in Frucht immer dazu führt, dass Jesus Christus uns klarer als Herr mit seinem Erlösungswerk vor Augen steht. Es geht also darum, dass wenn wir auf diesem Weg lernen und unterwegs sind, dabei nicht nur selber verändert werden, dadurch nicht nur selber sozusagen reifen und uns entwickeln, sondern zur gleichen Zeit auch erleben und erfahren, dass Christus größer wird, dass Christus bedeutsamer wird, dass mein Wissen von Jesus klarer wird und dass meine innere Beziehung zu Jesus Christus sozusagen offener und vertrauter wird. Ich schließe mit dem Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, denn wir haben Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwachheiten, vielmehr einen, der in jeder Beziehung gleichermaßen versucht worden ist, die Sünde ausgenommen. Also lasst uns mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wer zu Jesus, der Quelle des Lichts, kommt, findet einen Herrn, der mich versteht. Wer zu Jesus kommt, findet einen, der weiß, was einem im Leben passieren kann. Ich finde einen, der das Leben kennt, die Verleumdung, die Ausgrenzung, die Probleme mit Familienangehörigen, mit nervigen Leuten in der Abteilung. Er hat ja auch mit seinen Jüngern nicht nur Spaß gehabt, die haben ihn ja auch mächtig sozusagen herausgefordert. Diese ganzen Situationen, Jesus kennt die Lebenssituation und Bezüge. Aber er verurteilt uns nicht, weil er es kennt, weil er uns kennt, weil er die Situationen kennt. Und das darf uns ermutigen. Ich bin bei einem, der versteht. Und mit dem ich reden kann, dem ich sagen kann, wie es mir geht. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, lasst uns mit Zuversicht, mit Freude, mit Erwartung, mit positiven Gefühlen in diese Gegenwart Jesu treten zum Thron der Gnade. Es ist nicht der Throne of Games oder wie immer das heißt, mit lauter düsteren, blutigen Gestalten und hast du nicht gesehen. Nein, es ist ein Thron der Gnade, ein Thron, wo Licht ist, ein Thron, wo Barmherzigkeit ist, ein Thron, wo Liebe ist, ein Thron, wo Vergebung ist, ein Thron, wo Zuspruch und Ermutigung ist. Und wer sich einübt, so im Licht zu leben, wer sich einübt, so in diesem Licht Jesu einzutauchen mit all dem, was mir Sorgen, Not und Probleme macht und es in dieser Gegenwart seines Lichtes zur Sprache bringt, wird erfahren, dass man nicht nur erleuchtet wird und auch nicht nur beleuchtet wird, sondern dass in mir eine Veränderung und Reifeprozess stattfindet, dass die Dinge, die mir Probleme bereiten, sich verändern. Dass da, wo ich nicht zuhören konnte, zuhören kann, besser zuhören kann. Dass da, wo ich rachsüchtig war, merke, das ist weg. Dass da, wo ich sozusagen nachtragend war, merke, das ist weg. Dass da, wo ich unbarmherzig war, merke, da ist Weichheit und Sanftheit geworden. Die Frucht des Geistes Gottes bringt diese Seiten hervor. Und wenn wir im Licht wandeln und im Licht leben, so Paulus in unserem Abschnitt, dann ist die Frucht Gerechtigkeit, Güte und Wahrheit. Das kann man merken, das kann man sehen, das kann man beschreiben, das kann man erleben. Und das wünsche ich mir für dein Leben, für mein Leben, dass wir einsteigen in diese Bewegung im Licht zu leben, weil es uns verändert, entwickelt und reifen macht. Amen.